SWR 2 Lesenswert Magazin.
Der steinreiche, nein, besser gesagt schon obszönreiche Kunstsammler Gotthold Immerjahn kann sich jeden nur erdenklichen materiellen Wunsch erfüllen, ohne dafür in seinem Leben je einen Finger krumm gemacht haben zu müssen. Das hatten vor ihm schon sein Ur- und Großvater erledigt. Der eine machte sein Geld in der Kriegsindustrie, der andere mit Zement. Da Geld sich ab einer gewissen Summe von selbst vermehrt, bleibt Immerjahn nun nichts anderes zu tun, als dieses zu verprassen. Seine Kunstsammlung ist so erlesen, der einzige Maler, den er schätzt, aber nicht besitzt, ist Leonardo da Vinci. Seine Villa ist somit vollgestopft mit eingestaubten Kostbarkeiten. Auf einem Hügel, fern der Dörfer gelegen, erinnert sie etwas an Thomas Manns Zauberberg. Die Wienerin Zehmann skizziert eine Rückkehr ins Fier des Järkle voller Üppigkeit und Dekadenz. Als Protagonisten dienen ihr etwa eine Ehefrau, die der eigenbrötlerische Dandy wohl einst geliebt hat, aber nunmehr kaum zu Gesicht kriegt, eine beherzte wie mürrische Haushälterin und ein lebensmüder Sohn, der nach olympischem Gold krault. Dazwischen sitzt Immerjahn inmitten seiner unzähligen Ölschinken und weiß nichts mehr mit sich anzufangen. Aber damit ist jetzt Schluss. Aus dem Kunsttempel soll ein Museum werden.
In ungefähr 2 Wochen würde er hier an fremden Personen vorübergehen. Sie würden hier stehen, ganz genau wie er gerade auch. Nur hoffentlich ein bisschen gespannter. Denn er, das dachte er sich, wann immer er in der letzten Zeit durch die Säle ging, hatte sich satt gesehen.
Gar beschleicht Immerjahn der Verdacht, dass er Kunst gar nicht mehr liebte. Und auch dem Leser wird recht schnell klar, Immerjahn sammelt die Meisterwerke nicht um den Genuss willen. Die Kontemplation in das Reich der Bilder stellt für ihn vielmehr eine Flucht vor der realen Welt dar. Eigentlich ahnt es der Best-Ager längst. Der Fluch, der auf seiner Existenz lastet, ist das Geld.
Keine Sekunde in ihrem Leben hatten sie alle für dieses obszöne Vermögen gearbeitet. Und es war schwieriger, es zu verprassen, als diese immense Menge von Geld und Wertpapieren zu immer bedrückenderen Bergen anwachsen zu sehen. Nie schlief sein Geld, hatte schaufelförmige Hände, größer als ganze Länder, mit denen es so gut arbeitete und Tag für Tag sein ganzes Haus überschwemmte, ins Reflexionsbecken sich ergoss, die Steinwiesen überzog und den ganzen Hagebuttenberg unter sich zum Verschwinden brachte.
Gerade diese Tatzelwurmsätze, wie sie der Schriftstellerkollege Clemens J. Seetz sehr treffend benannt hat, machen neben dem Sujet das Debüt der im Burgenland geborenen Schriftstellerin so bemerkenswert. An der ein oder anderen Stelle mag dieser Thomas Mannsche Stil in all seiner Opulenz und Detailverliebtheit überfordernd wirken, doch letztlich ist es eben auch diese Sprachgewalt, mit der Zehmann die Rückkehr ins Fier des Järkle beschwört und erreicht. Ihr Protagonist Immerjahn bringt alles mit sich, was den Dandy dieser Zeit ausmachte und wirkt nicht zuletzt aus diesem Grund der Gegenwart, in der der Roman spielt, eigentümlich entrückt. Da wären einerseits die Aufbruchsstimmung und die Euphorie im Hinblick auf die Eröffnung des Museums. Andererseits wird der Bohemier gleichzeitig auch von einer diffusen Zukunftsangst beherrscht, die ihn mal in Weltschmerz, mal in Lebensüberdruss stürzt. Dass diese typisch dekadenten Motive den Melancholiker fest im Griff haben, ist nicht weiter verwunderlich, wirft man mal einen Blick auf seine euphemistisch gesprochen eigentümliche Sozialisation. Das Geschenk des Großvaters ist hier ein treffendes Beispiel.
Benedikt Senior hatte Immerjahn das Grab zu seinem 4. Geburtstag geschenkt, was seine Eltern nur bis zu seinem 6. Geburtstag vor ihm geheim zu halten gelang, an dem er vom Weggartenmäuerchen stürzte. Und der Großvater besorgt zu seiner Mutter sagte, er sei bei der Größe des Grabs außerordentlich optimistisch gewesen.
Immerjahn erholte sich von dem Sturz und sucht von da an sein Grab recht regelmäßig auf, um auf ihm sitzend Ruhe zu finden. Der Umgang mit einem Grab wolle schließlich gelernt sein. Damit lässt Zehmann die dekadente Faszination von Tod ebenfalls früh in ihrem Antihelden keimen. Und auch sonst ist Immerjahns Lebensgeschichte, die uns die Debütantin in Erinnerungssequenzen präsentiert, mit wenig freudvollen Momenten gespickt. Der Vater ein Frauenheld, die Mutter eine selbstverliebte Schauspielerin, die viel Wert auf ihre Garderobe, aber wenig auf ihren Sohn legt. Immerjahn fristet das Klischeeleben reicher Kinder. Mit materiellen Dingen wird er überschüttet, an Liebe mangelt es. Ein Silberstreif am Horizont ist dagegen die Begegnung mit seiner Frau Katka. Sie verkörpert zu Beginn ihrer Beziehung das pralle, einfache Leben, nach dem sich der feinsinnige Ästhet sehnt. Kennengelernt hat sie immer Jan, als sie gerade für seinen Künstlerfreund Fritz Walter nackt Modell stand. Naja, da weiß man gleich, was einen erwartet. Katka kommt aus einfachen Verhältnissen und der immense Reichtum ihres neuen Gefährten ist ihr sogar peinlich. Damit ist sie die rechte Partie für einen jungen Millionär, der mit seinem Reichtum hadert. Doch das Märchen geht nicht gut aus. Spätestens mit dem Einzug in die Villa haftet ihr, so immer Jan, etwas Neureiches an. Und so sehnt er sich nach der einstigen Ursprünglichkeit seiner Frau. Damit teilt Katka das Schicksal immer Jans Bilder. Unter seinem prüfenden Blick vergeht alle Schönheit. Immer ist da ein Makel. Der tatsächliche, nahezu offensichtliche, entgeht Zeemanns Protagonisten aber lange. Erst bei den Planungen zum Museum entdeckt er, Katka hat wohl schon seit geraumer Zeit eine Affäre mit Fritz Walter, seinem vielleicht einzigen Freund.